Guten Morgen, ihr lieben Flück. Ihr seht, euer Schalt beim BRF und an der Sendung auf Plattdeutsch. Hört ihr jetzt aus dem Trischland. Am Mikrofon aus Hubert Simons und am Mischpult sitzt Fabian Hagelstein. Der hat vielleicht auch die Ferien Beiträge gehört, von der Mannerfelder Frauen, die als junge Mädchen bis Stacko auf dem Büro saßen. Das war für die Zeit alt jet besonnies. Hör am zweiten Teil hören wir, wie die Produktion am Stacko-Betrieb war und wie sie sich weger entwickelt hat. Ich erinnere mich, Wille, mit Alvin Schenk aus Hülschit, hin hat damals einen kurzen Weg nach der Stacko-Hall. Daher hat hin da ein paar Jahre gearbeitet, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie ein Stacko-Rust hergestellt wird. Oder wie man Stacko-Trap hinkriegt, habe ich Alvin gefragt. Moin Alvin, du hast ein paar Jahre bei Stacko gearbeitet. Wie kann man sich das vorstellen? Wo fängt das an? Bei einem Stück Eisenerz oder was schließlich ein galvanisiert Gitter da aus?
Ja, ich habe 2 Jahre gearbeitet bei Stacko. Von 62 am August bis 64 am August. Angefangen habe ich da an der Endklink. Das war eine kleine Maschine, die ja von den Stäben, die von den Stanzen produziert, ja, von Tragstäben und auch Füllstäben, die ja gebraucht ja für die Gitterroste zusammenzusetzen, die ja von da gestanzt, aber konnte dann damals nicht immer ob die Länge gestanzt gehen, wie das Rost eigentlich muss sehen. Dann hatten wir jungen Männer, wir waren nicht mehr jungen Männer an der Endklink, wir hatten dann die Aufgabe, die Stäfe, ob die Längt, wie sie müssen sehen, aufzuschnecken. An der Halbe oder so, du kommst da oben ran, da noch Material, Rollen mit dem Bandeisen für die Stanze, und da noch auch Flacheisen, und das war ja da auch für die Umrandungen zu machen. Und wenn die Endklinker dann hier Arbeit getan hat, dann da ja oft das Material auf Wünsche hochgeladen. Da war dann gewisse Blockzettel bei, wo dann auch die Stückzahl und den Auftrag und mit Nummer und alles beschrieben war. Und dann holten sich die Arbeiter die Droster machen, sich die Tragstäfe und auch die Füllstäfe, die zusammenpassten, und montierten da Roster drauf an. Danach jaufen die Roster dann von einem anderen, die Umrandungen machen, fertig gemacht, und wenn das nicht mehr einfach Roster waren, da ging die weg auch eine Abteilung ganz innen an der Halle, wo die Richter waren, die machen die Roster dann noch ein richtig, dass die schön am Viereck waren. Wenn aber Roster waren, wo wird ausgebrannt mit jenen, weil doch an der Endphase, wo die montiert dürfen oder geladen dürfen, Röhr oder irgendjemand durchging oder auch Treppenstufen, die mussten dann noch extra bearbeiten. Das waren dann ganz unten in der Halle ein paar Mann, die schnitten dann noch Muster oder Vorlagen, die vom Technischen Zeichenbüro kriegen, schnitten die Ecken draus oder Ecken dran und Locher dran, wenn da Röhr durch musste. Ja, wie es oft dann da auf die Art auch fertig gemacht. Auch die Roster gingen noch an die Abteilung, wo dann noch geriet, oft dran. Ja, und dann gingen sie Russ und da standen sie da, was sie abgeladen haben. Damals hat Stacko ja auch selber einen Kamjung. Und dann haben sie dann irgendwo in Verzinkerei gefahren. Wohin, weiß ich nicht. Also das war im Großen und Ganzen den Ablauf. Man war froh, dass man dort jetzt Arbeit hat. Ich weiß, dass ich für 60 Franken Stunde angefangen habe. Nachher habe ich da glücklich 80 kriegen. Aber gut, das Geld kriegt man dann, die wird drauf und Deutsch. Man muss ja nur seinen Kartstempel machen, wenn man anfängt und abends immer abhört. Ja, so war die Zeit bei Stacko.
Thank you. Stacko ist immer wieder gewesen und mein blauer Stackobus kommen Erbeter verhunderem helfen. Ewer Elisabeth Peters war ganz flott zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf dem Stackobüro, weil hat auch von Hülschit aus. Hat hat jetzt später angefangen und hat erlebt, dass ob Computer umgestellt jof und wie später der Betrieb überholt das jen.
Na Agnes und Anna sind nicht willen, bi Elisabeth und Hülschit, Elisabeth aus dummes Haus. Inzwischen ist er pensioniert, hat er auch viel später, als wie Anna und Agnes angefangen, bi Stacko und hat er das Sekret erzählen, was sing Aufgabe da war. Elisabeth, wie war das zu denger Zeit, also 20 Jahre später, akzeptiert, dass du dir ein Erbe da hast, Jan, und wie alt warst du da?
Ja, also ich habe angefangen am März 78 und ich war durch 16 Jahre alt. Und es war ganz selbstverständlich, wenn man mit der Schule redet war. Ich hatte nicht mehr Mittelschule gemacht und dann noch ein Spezialisierungsjahr in Handel. Es war ganz selbstverständlich, dass man nachher Erbete ging. Man blieb ja nicht daheim sitzen. Was ich auch sagen muss, zu der Zeit war es ganz schwierig, Erbe zu finden. Die Arbeitslosigkeit war sehr hoch. So habe ich auch niemand noch daheim gesessen. Ja, und ich habe da eine Stellenausschreibung bei Stacko. Und da haben sich dann auch sehr viel beworben auf die Stelle. Ich habe aber die Glück gehabt, die Stelle zu kriegen. Das war für mich wunderbar, so nur an daheim. Das war ja ich und Hülschit und Stacko und Mehrelschit. Ich brauchte ja nicht mehr einen Kilometer weg zu fahren, da war ich halt da. Ich war sehr froh und zufrieden.
Was war dann so die Laufbahn und die Tätigkeit bei Stacko?
Angefangen habe ich als ganz normale Büroangestellten am Versand, muss ich Erbeten ausführen, Auftragsverarbeitung machen und so. Und ein bisschen, alle noch ein halbes Jahr, komme ich da halt und technisches Büro. Da ging es da wirklich um die Sachen, ne? Also dort, was wirklich Gitterroste dann bedückt und wie die fertig stehen und das alles. Und das ganze Wissen kriege ich da am technischen Büro. Und ich muss sagen, ich hatte wunderbare Kollegen, die mich schon alles gut eingeführt haben. Ich habe enorm viel gelernt an der Zeit. So habe ich dann, ich würde jetzt sagen, 20 Jahre in dem Bereich gearbeitet, technisch Büro. Natürlich war es auch so, wenn irgendwo in einem Büro viel gearbeitet war, da ging man auch den aushelfen da. Man war eigentlich sehr flexibel und die Direktion ging auch sehr flexibel mit einem um. Aber nachher, wie ich da verheiratet war und Connor hat, sind ich auch nicht mehr noch halb das gearbeitet gegangen, weil das war ja auch nicht machbar, eigentlich das. Aber auch da war die Direktion immer sehr flexibel und wenn dann es immer ausfuhl für lange Zeit, da ging man auch denke, für einen Monat oder drei noch ganz das arbeiten. Also es war ein sehr angenehm Geben und Nehmen zwischen Kollegen und auch mit der Direktion, war wunderbar arbeiten.
Du bist ja nun nicht ständig auf dem Büro geblieben, auf dem Stuhl, sondern es hat dich ziemlich an die Welt rausgetrieben. Wie war das da?
Ja, ich habe ja meine ganze Karriere bei Stacko gearbeitet und habe auch eine enorme Entwicklung da machen dürfen. Und wie ich das auch doch sehr viel gelernt habe. Man muss dort Sprache können, Deutsch ja sowieso, Französisch, ja, das Schulfranzösisch haben wir dann auch noch ein bisschen verbessert. Und nachher muss ich auch Niederländisch können. Und so sind ich dann von dem technischen Büro auch nachher an den Verkauf gegangen. Und vom Verkauf, Verkaufsmitarbeiter, sind ich dann auch an Position vom Verkaufsleiter geraten. Und Verkaufsleiter, das heißt dann natürlich auch, dass man zu den Kunden fahren muss. Und so hat das sich dann auch gehen, dass ich nachher ganz Belgien besucht. Ich muss nach Luxemburg fahren, ein bisschen an Eifel und Deutsch Eifel. Der Süden von den Niederlanden und der Norden von Frankreich. Also ich hatte schon ein ziemlich großes Einzugsgebiet und war ständig unterwegs. Aber das hat mir auch enorm viel Spaß gemacht.
Elisabeth, dann hast du auch all die Jahre so manche Entwicklung da bei Stacko kennengelernt. Wie waren dann die Anfänge und was hat sich daraus entwickelt?
Ja, das war auch ganz interessant, was man da alles erfahren und erlebt hat und neu gelernt hat. So habe ich zum Beispiel angefangen, dass man noch kein Faxgerät hat, sondern ein Telex. Und habe nachher so ein Faxgerät gekommen. Zum Schluss waren es dann nicht E-Mails und so. Computer haben wir zum Beispiel Richtung 86 gekriegt. Oder wir waren, denke ich, bei den ersten Betrieben, die auch halt Computer kriegen dann. Wie zum Beispiel am technischen Büro, weiß ich, dass wir da vier große Zeichenbretter hangen hatten, wo die Zeichner hier Pläne von Hand drauf zeichnen mussten und so. Und dann nachher, ich meine, 92 haben die alle mal Computer kriegen, und sind alle Pläne nicht mehr noch über Computer gezeichnet gehen. Da, das war eine Wahnsinnsentwicklung, die wir da Motta machen konnten. Höger ist das ja selbstverständlich, aber wir haben wirklich die Anfänge von Computer und E-Mail und ich weiß nicht, was so erlebt. Super interessant.
Schließlich bist du aus dem Büro gekommen und wie du ich dir verzahlt hast, warst du ja dann noch zuständig für den Verkauf und warst wirklich viel mit dem Auto unterwegs gewesen. Also vom Süden von Holland bis zum Norden von Frankreich. Wo fuhrst du dann hin? Worum ging es dann da?
Was ich vielleicht noch sagen muss, als Frau an dem Beruf, was ja eigentlich, wenn man einen metallverarbeitenden Betrieb aus, eigentlich in jeder Männerdomäne aus, war es als Frau an dem Beruf auch nicht immer so einfach. Wenn ich dann zum Beispiel zu Kunde fuhr, dann war das auch halt meistens, dass ich dann noch da mit Männern zu tun hat, ne? Und da muss man sich als Frau ganz schön behaupten. Wo muss ich dann halt den Kirinion, ja, wenn zum Beispiel eine Entscheidung getroffen wurde für einen größeren Auftrag und man muss dann verhandeln, muss präsen und so. Anfangs bin ich dann als Frau auch halt den Kirinion da jetzt belächelt gehen, aber ich habe mich doch behaupten können und durchsetzen können und sind auch eigentlich zum Schluss ziemlich respektiert gehen. Was auch zum Beispiel war, auch wenn eine Reklamation war, mir hatte jetzt geliefert, was nicht an drei war, da muss ich auch halt den Baustellen gehen. Da muss ich mir einen Helm anziehen und Sicherheitsschuhe, wie sie dann für geschrieben sehen. Und, oder ich muss dann einen Betrieb gehen, wo auch Sicherheitsvorkehrungen waren. Und dann, es war meistens, dass ich doch mit Männern zu tun hatte. Es war dadurch, dass ich auch gut ausgebildet sehe am Betrieb selber. Dass ich genug Fachwissen hatte, konnte ich auch immer wirklich mich behaupten an dem Beruf. Und sind, wie ich auch richtig so, dann wirklich respektiert, auch als Frau.
Und 2013 habe ich in der Binke den Betrieb geschlossen, wie Schluss mit den Stahlroster zu produzieren. Hast du da eine Erklärung?
Der Betrieb hat ja auch einen ziemlich wechselhaften Werdegang gehabt. Ne? Angefangen hat Stako ja unter dem Namen Stapelmann und Co., durch die Abkürzung Stako. Das waren deutsche Familien, die den Betrieb hier gegründet haben. Ja, die haben den sehr gut, oder der ist immer sehr gut gefurcht. Er war leider auch sehr wenig investiert in den Betrieb. Ja gut, er war 2008 auf den überholt von Holländer. Und die Holländer hatten mich gefragt, für den Verkauf von aus Flandern zu machen. Das hatte ich auch gemacht gehabt. Aber die Produktion lief nach wie vor sehr gut. Und du Banker 2013 hieß ja, der Betrieb hier verschlossen, wir nicht mehr rentabel. Naja, wir haben nur alle mal gedacht, die Holländer wollen sich die Produktionskapazität holen. Ja, und du Banker, der Betrieb hier verkauft. Ja, und du hat sich dann auch einer gefunden, der nicht den Betrieb überholt. Was sehr gut war, vor allen Dingen für all die Leute, die da auch erbete gingen. Ja, und du hast 2013 zwar unter einem anderen Namen, er war trotzdem weggegangen unter dem Namen EMZ. Und ich saß ja auf Flandern am Verkaufsbüro für Stako. Ja, und du hat EMZ gefragt, ob ich den Verkauf dann nicht für sie, hey, euren Mannerfeld auch wegführen will. Und weil das der ganze Betrieb mir ja immer mein ganzes Leben lang am Herzen gelegen hat, war das für mich ja kein Thema, dass ich da nähe sollte. Also, das wollte ich natürlich, das war eine Herzenssache, dass ich das auch machen kann. Hey. Ja, und du hast du von 2013 bis zu meiner Pension und 2023 dann die letzten 10 Jahre unter dem Namen EMZ auch den Verkauf gemacht, den Verkauf geleitet, zwar auch vom Homeoffice auf Flandern viel geerbt, aber das war mein ganzer Werdegang.
Und dann bist du pensioniert, noch ziemlich frisch. Ja, Elisabeth, da wünsche ich mir dir noch viel schönes Jahr und noch viel schöne Erinnerungen an die Langzeit, die du da für den Betrieb gearbeitet hast.
Vielmals merci.
Ja, der Betrieb hat sich immer angepasst und sich weiterentwickelt. Ich habe das Glück, dass ich nur mit Ingrid Haskalle kann, hat leid der Betrieb und uns hey Geschäftsführerin. Also ich fahre ja immer da auf last, lass die Kreuzung, da hängt dann Schulter, da ist nicht EMZ. Und ich habe mich schließlich dafür entschieden, es bei Ingrid Haas noch zu fragen, hat es die Geschäftsführerin bei EMZ am Meerl steht. Guten Tag, Ingrid.
Guten Tag, Hubert.
Welche Bedeutung hat denn nun das Kürzel?
Leider durfte mir in 2013, wie mir die Betriebe überholt haben, nicht den Namen Stakko überholen. Und du musst mir an aller Eil einen neuen Namen finden. Du hast mir uns entschieden, weil das Wort Eifel uns wichtig war an dem Namen, hat mir uns entschieden für EMZ und das bedeutet Eifler Metall- und Zinkwerke.
Das war im Jahr 2013, dass dir der Betrieb Stakko überholt hat. Wie kommt das dann zu der Übernahme?
Da muss ich ein bisschen Weg ausholen. Wir haben 2008 hatten niederländische und holländische Unternehmen die Anteile von Stakko von den Herren Stapelmann überholt. Das waren holländische Unternehmen und die haben du Stakko Belgien und Themse gegründet. Das bedeutet, wie Stakko Themse Juf den Verkauf geregelt und hier Mannerfeld Juf produziert. Die Verpflichtung bestehen einfach, dass Mannerfeld zu den von den Holländern für jenen Preisen an Stakko Belje verkauft. Und das war das Problem. Die Preisen, die Mannerfeld kriegt, die jufen immer mehr gedrückt und gedrückt und gedrückt, sodass die Gewinne immer geringer jufen. Sodass 2013 die finanzielle Situation von Stakko Mannerfeld nicht mehr stabil war, nicht mehr gut war. Und dass du die Rotogruppe Mannerfeld, Stakko Mannerfeld verkaufen wollt. Das war du dann den Zeitpunkt, dass wir huchten, dass Stakko hier Mannerfeld verkauft dürfen. Wobei ich denke, dass der Belegschaft am Mai 2013 mitgedeilt dürfen, dass hier Mannerfeld geschlossen wird.
Stakko hat zu dem Zeitpunkt ja noch 27 Arbeiter. Wie war dann denn hier Situation? Sind die da mal überholt gehen?
Und der Zeit zwischen Mai 2013 und August 2013 hat Stakko Mannerfeld einen Interimdirektor. Und am August 2013 haben wir die Verhandlungen mit dem Interimdirektor geführt. Ziemlich flott sind wir uns einig gewesen. Am 1. September 2013 haben wir den Betrieb überholt mit den 27 Lücken. Wir stellten fest, dass wir 27 Lücken hatten. Wir hatten eine Gitterrostproduktion und wir hatten eine Verzinkerei. Es war aber das erste Gitterrost, das hier produziert wurde. Und da haben wir uns gesagt, ja, da können wir auch weniger machen und morgen rum Gitterrost produzieren. Und so haben wir uns du lassen an die Jahren gehen. Mit allen Arbeiten, die dazugehörten, wir mussten ja einen Einkauf organisieren, wir mussten einen Verkauf organisieren. Aber mit der Zeit und mit den Lücken sind wir sehr flott an die Jahren geraten.
Dann 2014 hat er dann noch ein Neuhalder gesagt.
Den ursprünglichen Gedanke von uns, wie wir den Betrieb überholt haben, war, hier sind 8 Hektar Industrielände und dort kann man bestimmt jetzt machen. Auf der anderen Seite haben wir in der Familie groß andere Betriebe, Sägewerke, Pelletsproduktionen, Erdenwerke etc. Und die Betriebe sind auch immer sehr Reparaturen nötig. Da müssen Maschinen und Anlagen ersetzt werden. Da haben wir uns gedacht, wenn wir alte Metalle unterwegs sind, da können wir auch den Betrieb dahingehend vergrößern oder anderen, dass wir auch für uns selber an den Werken arbeiten können. Und das haben wir dann du in 2014 gemacht. Du haben wir die erste Halle gebaut und haben die ausgerüstet mit den nötigen Maschinen, für das wir im Metallbereich tätig sein konnten.
Inzwischen besteht die Verzinkerei nicht mehr. Was produziert der da Welle? Wohin hat sich das alles entwickelt und was hat Höck produziert?
Wir haben von 2013 bis 2023 neben Gitterrosten und Maschinen- und Anlagenbau waren wir tätig. Also will heißen, wir haben bis 2023 Gitterroste produziert und auch hier an dem Standort verzinkt.
Ich habe gehört, dass an der Blumenerd, dass da Torf verboten wird. Hat er darauf reagiert?
Ja, Und 2016 kommt der Russ, dass man in den nächsten Jahren den Torf und der Blumenerd nicht mehr haben will, aus dem ganz einfachen Grund. Weil wenn man den Torf aufbaut, da jetzt sehr viel CO2 freigesetzt. Und weil man das nicht haben will, muss man einen Ersatzstoff finden. Und in aller Munde war Holzfaser. Holzfaser kann man als Ersatzstoff für Torf und Blumenerde verwenden. Und du warst naheliegend, dass wir aus Heuer Laten selber eine Holzfaserproduktion zu bauen. Und das haben wir du auch 2016 entschieden und haben uns auch du da dran. Die ganzen Maschinen, die Komplettanlage aus Bios im Ingenieurbüro entwickelt gehen. Und schließlich und endlich haben wir das auch gebaut. Und seit, ich würde sagen, 2018 produzieren wir hier Holzfaser am Mannerfeld.
Und das braucht natürlich auch eine Menge Energie. Wie hat er darauf reagiert?
Gleichzeitig, wie wir die Erweiterung von dem Betrieb machen, die Hallen erweitert haben, haben wir Bio-Heizkraftwerk aufgestellt, weil die Produktion von Holzfaser fordert Ruß-Energiemengen und Hitze. Und beim Bio-Heizkraftwerk hat man beides und das war eigentlich die beste Lösung, die man vorne konnte.
Dich riet durch Willen jeder ob Fördertechnik aus. Was kann ich da drin noch verstehen?
Nicht nehmen. Selbstverständlich produzieren wir Fördertechnik. Wir haben sehr große Projekte und die Sägewerke realisiert, wo umfangreich Fördertechnik zur Beschickung von Pelletsanlagen, von Heizkraftwerken und so weiter war. Aber auch Palette von Maschinen und Anlagen, die wir bauen, jeder halt immer größer, mit den Jahren, die wir wollen, am Jang sehen.
Die Situation ist eingesiedelt am einzigen Industriegebiet von der Allgemeinen Mannerfeld. Und wenn man hört Industrie, dann denkt man sich natürlich auch, Döcker, ja, was passiert dann da? Wie sieht das dann mit der Umwelt aus? Hat ihr Auflagen?
Auflagen für die Umwelt, wir haben die Normalkontrollen. Aber was man sagen muss, als wir 2023 Globalgenehmigung erneuern mussten, da sind wir auch Personiere geprüft. Du hattest sehr viel Gutachten gehen, viel externe Labore sind hier gewesen, haben Probe geholt und so weiter und so fort. Alle Auflagen sind erfüllt gehen und wollen haben wir die jährlichen oder periodischen regelmäßigen Kontrollen, die jeder Betrieb hat. Und neben denen haben wir insbesondere Emissionsmessungen, die durch anerkannte Labore regelmäßig gemacht werden.
Eine schöne, saubere Betrieb. Ich frage mich noch, der hat mit 27 Arbeiter angefangen. Wie viele Leute sind da Wellen hier beschäftigt? Hier ist ja Verwaltung und Produktion und Transport und was all. Wie hat er das organisiert?
Wir haben mit 27 Leuten tatsächlich angefangen. Und in der Zwischenzeit waren wir halt in Kerbal bei zwischen 80 und 90. Und nachdem wir die Gitterrostproduktion und Verzinkerei zugemacht haben, sind wir wollen noch so um die 45 Glück hier vor Ort.
Ich, Hubert Simons, bedanke mich bei euch, dass ich rum dabei wart. Bedanke ich mich herzlich bei meinen 5 Personen, die auferstanden waren, aus jetzt Informationen zu gehen zum Thema Industrie am Mannerfeld. Bleibt allemal gesund und wenn es ein Kier nicht so gut geht, dann einfach nicht den Kopf hängen lassen. Tschüss zusammen.